Einen schönen guten Morgen. So viele Menschen habe ich lange nicht mehr in der Gemeinde gesehen. Herzlich willkommen alle Geschwister, Kinder Gottes, Gäste, Familie Schulz und Freunde. Ja, meine Predigt heute ist sehr einfach gegliedert. Es gibt eine Vorrede, es gibt einen Hauptteil und es gibt eine Nachrede. Ja, wer hätte das gedacht? Wir beginnen mit der Vorrede, sobald die Technik funktioniert. Ich lese einfach einmal den Predigttext von heute. Apostelgeschichte Kapitel 14, die Verse 1 bis 7. Letztes Mal haben wir ja mit der Apostelgeschichte 13 abgeschlossen, also geht es jetzt ganz logisch weiter. Wir sind in Ikonium, das ist heute Konya im Süden der Türkei, eine große Stadt, eine Großstadt. Um die geht es heute und es geschah in Ikonium. Dass sie, nämlich die Apostel oder Barnabas und Paulus und wer da sonst noch alles mit verkündigt hat, miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich, und die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie, nämlich die Apostel, zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend und sie verkündigten dort das Evangelium. Lystra und Derbe sind auch in Lykaonien, auch Städte in der damaligen römischen Provinz Südgalatien, heutige Türkei. Ja, was ist geschehen hier? Das kennen wir schon, das haben wir schon mannigfaltig gehört in der Apostelgeschichte. Da ist eigentlich gar nichts Neues. Als ich den Text zum ersten Mal las, habe ich mich gefragt, was soll ich denn hierüber sagen? Was kann man denn hierüber Neues sagen? Aber Gott hat mir klar gemacht, man muss nicht immer etwas Neues sagen. Es ist wichtig, dass man Altes immer wieder sagt. Zunächst einmal trotzdem einen Überblick über das, was hier passiert und was auch vorher schon mehrfach passiert ist. Die Apostel verkündigen das Evangelium. Das hat es schon in sich. Christus ist von den Toten auferstanden. Und ihr habt ihn gekreuzigt und ans Kreuz genagelt. Ja, aber das ist für uns zum Opfer geworden, damit wir gerettet werden können, damit unsere Sünden bezahlt werden können. Und er ist im Übrigen der einzige Name, der den Menschen verkündigt wird, damit sie Heil haben, damit sie Rettung haben. Ich denke mir, dass sie so etwas gesagt haben. Das können wir ja in den weiteren Texten der Apostelgeschichte feststellen. Das blieb nicht unwidersprochen. Aber die ganze Zuhörerschaft teilte sich in zwei Lager. Die einen glaubten, Juden und Griechen. Die anderen, hier steht jetzt, die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, die zettelten einen Widerstand an. Warum taten sie das? Unter anderem, weil sie neidisch waren. Neidisch auf die Apostel, wenn die redeten, wenn die predigten, dann kamen Leute zusammen, viele Menschen kamen zusammen und wollten sie hören. Und dann bei dem, was sie sagten, Und die waren dann fleißig, diese Juden, die sich weigerten zu glauben und hetzten die Heiden gegen die Apostel auf. Und was haben die Apostel gemacht? Sie blieben unbeirrt. Sie verkündigten einfach weiter. Doch sie blieben längere Zeit dort. Da haben sie sich nicht von verrückt machen lassen. Warum nicht? Sie konnten ja nicht anders, als das zu verkündigen, was sie erlebt hatten, was sie gehört und gesehen hatten. Das lesen wir früher in der Apostelgeschichte. Wir können ja gar nicht anders, als das zu verkündigen, diese großartige Wahrheit, diese Wahrheit des Evangeliums. Wir müssen das, weil uns der Heilige Geist treibt, weil uns die Liebe Gottes für alle Menschen treibt. Deshalb können wir nicht anders, als diese Wahrheit zu verkündigen, und wir bleiben dabei und wir stehen dazu. Ich weiß nicht, Klammer auf, wie das mit unseren Begeisterung ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Ist das bei uns auch so? Wir können ja gar nicht anders, als das Wort Gottes zu verkündigen. Haben wir auch diesen Antrieb aus der Liebe Gottes heraus? Wenn das nicht der Fall ist, wir dürfen und können und sollen dafür beten, dann werden wir etwas erleben. Das glaube ich. Unbeirrte Verkündigung. Nun, aber irgendwann trachteten sie ihnen nach dem Leben. Das steht hier. Ja, sie erhoben sich, Juden, Heiden, Oberste, eine gemischte Menschenmenge, um die Apostel zu misshandeln und zu steinigen, zu töten. Und dann ergriffen die Apostel, die es früh genug merkten, die Flucht, flohen nach Derbe und Lystra, und haben sich dort versteckt. Nein, sie haben das Evangelium weiter verkündigt. Sie konnten ja nicht anders. Es gibt ein schönes Zitat, das kenne ich nur, das kenne ich auf Englisch, und ich weiß auch nicht, wer der Autor ist. As the blood of the martyrs has been the seed of the church, so the banishment of the confessors has helped to scatter that seed, auf Deutsch. Das Blut der Märtyrer hat die Kirche, die Gemeinde wachsen lassen. Genauso wie die Verbannung oder die Verfolgung derjenigen, die sich zu Christus bekennen, den Samen des Evangeliums in alle Welt gestreut hat.
Kein Problem.
Gott macht aus der Not dieser Verfolgten, dieser Gemarterten einen Segen für andere Menschen. Das ist sein Prinzip. Natürlich beten wir dafür, dass die Verfolgten bewahrt werden. Natürlich beten wir auch in erster Linie dafür, dass die Verfolgten ihren Glauben bewahren. Soweit erstmal der Überblick, die Vorrede dazu, was heute oder was hier in Apostelgeschichte 14, 1 bis 7 eigentlich passiert ist. Jetzt möchte ich aus diesem Abschnitt einen Vers herausgreifen. Und ich hoffe, dass nicht nur ich das möchte, sondern dass Gott das auch möchte. Und zwar den folgenden. Das ist der Vers 1. Und sie redeten derart, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Ich habe das unterstrichen, worum es heute gehen soll. Sie redeten der Art, dass viele gläubig wurden. Ja, wie haben sie denn geredet? Ist das ein Thema für eine Predigt? Oder ist das eher ein Thema für ein Seminar? Liebe Freunde, das ist ein Thema für eine Predigt, denn wenn wir schauen und wenn wir dieses Thema gewissenhaft verfolgen, was ich jetzt nur so halbwegs konnte, dann stellen wir fest, dass uns dabei die Macht Gottes und die Größe Gottes und seine Souveränität und die Kraft seines Wortes deutlich werden. Sehr deutlich. So hoffe ich. Ja, seit der Antike wissen wir, wie groß die Macht der Sprache ist. Die Sprache beeinflusst uns, Christen, Juden, Heiden, alle Menschen. Wir sind vor Sprache nicht sicher. Der rhetorische Effekt der Sprache wird heute in so vielen Seminaren gelehrt. Viele sagen, aus einer Werbung habe ich das jetzt für ein Buch über Rhetorik. Da heißt es Die Macht der Rhetorik, geschrieben von einem Autor namens Braun. Da heißt es, von ihrer Kommunikation und der Art und Weise ihrer Kommunikation hängt euer Lebensglück ab, euer Erfolg. Zwei Zitate aus neuerer Zeit, aus Zeit und Wissen 2012, Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen meinen, Sprache hat einen verblüffenden Einfluss auf das Denken. Andere Menschen können uns durch Wörter subtil manipulieren und unsere Muttersprache beeinflusst sogar, wie wir die Welt sehen. Recht hat sie, so ist das. Noch ein anderes Zitat. Säure zerstört irgendwann immer auch das Gefäß, in dem es aufbewahrt wird. Worte können wie Säure sein. Heißt, lasst uns aufpassen, was wir sagen, wie wir reden. Das fällt auf uns selbst zurück. Wenn wir ständig Saures von uns geben und ständig Negatives und ständig Hoffnungsloses, dann werden wir innerlich zersetzt, verbittert, verletzt. Liebe Freunde, das sind ein paar weltliche Wahrheiten. Ganz weltliche Wahrheiten. Gibt es aber eine Rhetorik Gottes? Gibt es eine geistliche Rhetorik? Das könnte man meinen, wenn man begnadigte Prediger hört. Aber Paulus würde jetzt sagen, das sei ferne. Nimmer und, wie heißt es? Nie und nimmer. Keineswegs gibt es eine geistliche Rhetorik. Glaube ist nicht Menschen möglich. Reden, damit Gott handelt, ist nicht Menschen möglich. Ich will nicht sagen, dass Rhetorik nicht hilft. Ich will nicht sagen, dass Wortwahl nicht hilft, Formulierung nicht hilft. Wir kommen später darauf zu sprechen. Aber ganz prinzipiell, ich sage es nochmal, Glaube ist nicht Menschen möglich. Als ich Student war, lebte ich in einer Wohngemeinschaft mit demjenigen, der mich zum Glauben geführt hat, durch die Gnade Gottes. Und wir haben dann eines Abends mal einen Freund von uns eingeladen, einen alten Schulfreund von mir, zu grauen Vorzeiten hätte ich beinahe gesagt, und einen nichtgläubigen Freund. Und dann noch jemanden, der war frisch zum Glauben gekommen. Und das war ein Hochintelligenter, der marschierte durch das Studium, der packte 12 Semester in 6 und war auch sehr geschickt im Reden. Und vor allen Dingen sprudelte aus ihm heraus die Freude des Evangeliums. Stellt euch so eine Mischung vor am Abendtisch. Ja, wir haben geredet über viele Dinge und wir haben natürlich auch über das Evangelium geredet. Und dieser jung bekehrte Christ hat viel geredet. Das war auch sehr erstaunlich. Und wir haben, unsere Ohren hingen an ihm. Nur am Ende war er enttäuscht. Am Ende des Abends war er enttäuscht. Warum? Weil sich unser nichtgläubiger Freund keinen Millimeter in Richtung Gott bewegt hatte. Er bekannte uns sogar, dieser Neubekehrte, bekannte uns sogar im Gespräch, da habe ich irgendwann gedacht, jetzt haben wir sie im Sack. Ja, der musste noch viel lernen und wir auch. Nein, der Glaube ist nicht menschenmöglich. Das sehen wir so schön in Apostelgeschichte 9. Paulus oder Saulus war gerade bekehrt und ihm war klar geworden durch die Beschäftigung mit dem Alten Testament, dass das Alte Testament von vorne bis hinten nur über Jesus redet. Und dann heißt es doch da in der Apostelgeschichte 9, und er bewies seinen Landsleuten, er bewies den Juden anhand der Schrift, dass Jesus der Christus sei. Er bewies es ihnen. Und wer den Paulus so kennt, der weiß, der war als Rhetoriker nicht auf den Mund gefallen, oder? Als Theologe schon gar nicht. Wenn man den Römerbrief liest oder liest die anderen Briefe, die Paulus geschrieben hat, dann merkt man, was für ein fantastischer Redner der war. Was passierte auf diese Beweisführung des Paulus hin? Manche wissen's gar nichts. Doch es passierte was. Er wurde verfolgt. Er wurde gehasst. Man trachtete ihm nach dem Leben. Der Glaube ist nicht menschenmöglich. Er lässt sich nicht hervorzaubern durch Rhetorik, Wortwahl, Formulierungen, Ausdrucksweisen. Gott selbst muss sprechen. Wir sehen das auch, letzte Woche hat unser lieber Bruder Ebo die Lydia in Thyatira erwähnt. Das war eine Purpurhändlerin und von der heißt es in Apostelgeschichte 16, die hörte aufmerksam zu, was der Paulus sagte und beherzigte das auch in ihrem Herzen. Und warum war das so? Lesen wir in Apostelgeschichte 16, weil Gott ihr das Herz aufschloss. Deshalb hörte sie aufmerksam zu und begriff, wovon da die Rede war, weil Gott ihr das Herz auftat. Der Glaube ist nicht menschenmöglich, aber Gottes möglich. Und nur Gottes möglich. Das ist sehr provozierend, wenn wir lesen müssen, Apostelgeschichte 13, auch aus der letzten Predigt von letztem Sonntag, als aber die Heiden das hörten, nämlich das Evangelium, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und dann heißt es in einem Nachsatz, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Auch im Reden ist Gott souverän. Auch bezüglich der Wirkung seines Redens ist Gott absolut souverän. Ich kann mir die Fragen vorstellen, die in den Köpfen rundgehen. Ich komme später darauf zurück. Wir müssen aber zurückkommen zu diesem ersten Vers. Wie redeten denn die Apostel, sodass eine Menge von Juden und Heiden, von Juden und Griechen, ja, und Heiden zum Glauben kam? Wie redeten sie denn? Was hat das denn dann zu bedeuten? Wenn Gott doch selber reden muss. Genau. Das ist es. Der Schlüssel für das Verständnis dieses Verses, den finden wir im Vers 3. Da heißt es, die Apostel lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Die Apostel, sie lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Diese beiden Dinge, Freimut und Vertrauen auf den Herrn, die gehören zusammen. Das Vertrauen auf den Herrn hat Freimut zur Folge. Freimut bedeutet, altes Wort, ich fühle mich frei und offen, Wahrheit offen auszusprechen. Ich fühle mich befreit dazu. Ich fühle mich ganz ungezwungen. Ich bin ganz ungezwungen und kann Wahrheit offen sagen und habe den Mut dazu. Jedenfalls hatten die Apostel das. Ob ich das immer habe, dafür können wir auf die Knie gehen. Freimut, der kam nur aus dem Vertrauen auf Gott. Sie lehrten freimütig im Vertrauen auf Gott, weil sie wussten, Gott selbst redet. Sie wussten, dass es nicht ihr Reden ist, was die Menschen zum Glauben führt, was die Menschen überzeugt. Es war nicht einfach so, dass Gott ihr Reden segnete. Nein, Gott sprach selbst durch sie. Und woher wussten sie das? Woher konnten sie dieses Vertrauen denn haben, dass Gott durch sie selbst sprach? Jesus hat es ihnen gesagt. Jesus hat es ihnen angekündigt. Wir sehen hier den Vers, Matthäus 10. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu jener Stunde gegeben werden, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Das hatte ihnen Jesus gesagt und das wussten sie. Und darauf vertrauten sie. Gott wird mit uns sein. Er wird reden, wenn wir reden. Er wird seine Macht entfalten, wenn wir reden. Und Jesus hatte ihnen ja gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott selbst redet. Sie vertrauten darauf, dass sie es nicht waren, sondern Gott. Und sie vertrauten auf sein Wort. Vier kleine Dinge zum Wort Gottes. Über das Wort Gottes kann man Bücher schreiben. Der Psalm 119, den denken wir, der ist lang, aber er fasst noch lange nicht alles, was über das Wort Gottes gesagt werden könnte. Vier Dinge, die in unserem thematischen Zusammenhang wichtig erscheinen. Das Wort Gottes ist kreativ. Wir lesen im Psalm 33, denn er, nämlich Gott, sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Ist das nicht wunderbar, wie Gott aus dem Nichts etwas hervorbringt? Das ist wunderbar, denn in uns ist nichts, was Gott gefällt. Gar nichts. Wenn wir ohne Gott sind. Wenn wir ohne Gott sind, ist in uns nichts, was ihm gefällt oder was ihm entspricht. Vielleicht gibt es Dinge, die ihm gefallen. Möchte ich mich gar nicht so auf die Wortklaubereien einlassen, aber möglicherweise gibt es das. Aber es ist da nichts, was uns zu ihm führen könnte. Und er schafft durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, etwas ganz Neues. Er schafft Leben aus dem Gar nichts. Und zwar nicht Leben, das vergeht, das verblüht, das verwelkt, sondern Leben, das in die Ewigkeit hineinbleibt, das besteht. Gottes Wort ist wahrhaft kreativ. Gottes Wort ist mächtig, unwiderstehlich. Das soll bedeuten, man kann ihm gar nicht widerstehen. Wenn man einmal sein Herz offen hat für Gottes Wort, dann ist Gottes Wort unwiderstehlich. Denke an Jesus. Alle kennen die Geschichte. Jesus liegt im Boot und schläft. Seine Jünger schlafen nicht. Und da kommt ein Sturm auf und die Jünger haben Angst. Sie könnten untergehen. Sie wecken Jesus. Und dann heißt es, er bedrohte Wind und Wellen. Er sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Da legte sich der Sturm und es entstand eine große Stille. Wenn Gott in unsere Stürme spricht, dann kann eine große Stille entstehen. In unsere Lebensstürme, das wünsche ich mir für uns alle, dass er da reinspricht mit seinem mächtigen, unwiderstehlichen Wort. Hebräer 4,12 kennen auch viele. Sein Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, heißt es da. Sein Wort dringt durch. Bedeutet das? Es bedeutet, sein Wort macht uns unsere Motive klar. Es zeigt uns die Leichen, die wir im Keller haben. Es zeigt uns unsere dunklen Flecken. Es macht uns die deutlich und das ist heilsam, dass wir das erkennen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil wir dann merken, dass wir sein Licht brauchen. Weil wir dann merken, dass Jesus Christus gekommen ist, um unser innerstes Dunkles zu erleuchten. Dringt durch, zeigt uns unsere Motive, zeigt uns unsere Schwachpunkte, legt alles ganz klar deutlich, macht es deutlich. Drittens, ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, Gottes Wort ist diskriminierend. In Anführungszeichen deshalb, weil angesichts der gesellschaftlich-politischen Lage heutzutage dieses Wort einen negativen Touch hat und noch mehr als einen negativen Touch. Das heißt einfach, Gottes Wort scheidet. Das war schon in Genesis 1 so. Er schied das Licht von der Finsternis. Genau das tut er. Genau das tut er heute. Er scheidet Licht von Finsternis. Er scheidet Spreu von Weizen. An ihm scheiden sich die Geister, oder besser ausgedrückt, er scheidet die Geister durch sein Wort. Ja, wir haben es gehört. Und wir lesen es auch in Kapitel 14 wieder, dass sein Wort scheidet. Wir haben es in Kapitel 13 gelesen. Wir haben es schon vorher in Kapitel 4, in Kapitel 9 haben wir es gelesen, dass sein Wort scheidet. Hier heißt es ja, ich erinnere nochmal, eine Menge von Juden und Griechen wurde gläubig. Die Juden jedoch, die sich weigerten, erregten einen Widerstand. Sein Wort scheidet. Es in diesem Sinne diskriminiert es. Und wir haben es in der Lesung gehört, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber aus Gnade, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Last but not least, das Wort Gottes ist Jesus Christus. Kennen Römer 1, Johannes 1. Das Wort ward Fleisch. Christus ist das Wort Gottes. Wer Christus begegnet, wer Jesus wahrhaft mit offenem Herzen begegnet, und Gott muss auch die Herzen öffnen, wie wir bei der Purpurhändlerin gesehen haben, wer Christus Jesus mit offenem Herzen begegnet, dessen Leben wird nie mehr wieder so sein, wie es vorher war. Nie mehr. Weil er das verkörperte, personifizierte, fleischgewordene, mächtige, durchdringende Wort Gottes ist. Ich lese zurzeit wieder mal ein Buch von Tom Doyle und Greg Webster. Ja, viele kennen das. Träume und Visionen heißt das, und es handelt von Träumen und Visionen, die Muslime haben. Und diese beiden Autoren beteuern, dass sie ganz genau geprüft haben, welche Geschichten denn da jetzt verlässlich sind und welche nicht, und haben ganz authentisch diese Geschichten zusammengetragen von den Träumen und Visionen, die Muslime heute haben oder die Menschen haben in der muslimischen Welt, im Iran, in Syrien, in Jordanien, in wo weiß ich wo noch. Und er schreibt auch, oder die beiden Autoren schreiben auch, dass der normale Muslim mit der Muttermilch aufsaugt. Erstens, die Bibel ist verfälscht. Zweitens, die Christen beten drei Götter an. Drittens, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn. Und dann erzählt er Folgendes. Sobald diese Menschen Jesus begegnet sind, und zwar ganz konkret in einer Erscheinung oder im Traum oder in einer Vision, dann ist auf einmal dieser Gedanke, dann sind auf einmal diese Gedanken nichtig. Sie spielen keine Rolle mehr. Die Glaubwürdigkeit der Bibel wird nicht mehr in Frage gestellt und auch nicht die Gottessohnschaft Jesu. Eine Begegnung mit Jesus und seiner Liebe, davon berichten die meisten, die Jesus im Traum sehen, welche Liebe er ausstrahlt auf die Menschen. Dann haben diese Fragen und diese Aussagen keine Bedeutung mehr. Klammer auf, liebe Freunde, wenn die Predigt jetzt jemand im Internet hört, dann könnte er meinen, da ist ein Islamfeindlicher. Ja, ich sage euch, das Gegenteil ist der Fall. Ich liebe Muslime. Und nicht nur die, weil Jesus sie liebt. Weil Jesus ihnen erscheint, weil Jesus in Mekka ist. Dort, wo die Leute hinpilgern, da erscheint er ihnen und redet zu ihnen von seiner Liebe. Jesus ist in Iran, Jesus ist in China, Jesus ist in Jordanien, Jesus ist in Syrien und Jesus ist natürlich auch in Israel. Jesus liebt diese Menschen. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt. Der macht da keinen Unterschied. Er hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben haben. Alle. So sehr hat er die Welt geliebt. Und weil Jesus Muslime liebt und viele andere auch, ich greife sie nur jetzt heraus, deshalb wir auch. Wo Jesus ihnen begegnet, da ist es das Wort Gottes, das ihnen begegnet. Angesichts dessen, was ich jetzt bislang gepredigt habe, könnte man sagen, um wieder zum Thema Reden zurückzukommen. Ja, dann ist ja egal, was ich sage, ja. Und auch, es ist egal, wie ich sage, ja. Spielt keine Rolle. Gott macht es ja sowieso. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Er redet ja. Spielt keine Rolle, was ich sage. Paulus würde sagen, das sei ferne. Das sei ferne. Auch hier gilt, und es war schon in einer anderen Predigt über die Prädestination durch Gott. dass Gott zwar auf der einen Seite vorherbestimmt und alles wirkt in allem und trotzdem, was heißt trotzdem, und bei dem allem uns Verantwortung gibt, auch für unser Reden. Weil er uns so geschaffen hat, als verantwortliche Menschen, als verantwortliche Wesen, hat er uns so gemacht. Euer Wort sei allzeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das Salz, die Würze, das ist das Wort Gottes, das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Euer Wort sei allzeit in Gnade, es sei lieblich, es sei gütig, es sei freundlich, es sei liebenswürdig, es sei ehrerbietend, es sei klar, es sei überzeugend, es sei offen von Herzen, es sei allzeit in Gnade. Aus einem anderen Zusammenhang, da geht es um Zungenrede, aber man kann es übertragen. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Ihr werdet in den Wind reden. Liebe Freunde, wir haben die Verantwortung, für unsere Gesprächspartner verständlich zu reden. Sie zu berücksichtigen in ihrer Mentalität, in ihrer Kultur, in ihrem Wesen, in ihrem Verständnis, in ihrer Intellektualität, was weiß ich, was alles. Ihr werdet in den Wind reden, wenn ihr nicht verständlich redet. Das gilt auch für die Kanzel, ja. Noch ein schöner Vers. Es kommt nicht nur darauf an, was man sagt und wie man sagt, sondern auch wann. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Ist das jetzt eine große Verantwortung für uns? Ist das eine Last? Ja, vielleicht. Ich möchte nur noch mal betonen, Jesus hat sich auch in Menschensprache geäußert. Er ist Mensch geworden und hat gesprochen wie Menschen. Was für eine Erniedrigung. Er hat Propheten reden lassen in menschlicher Sprache. Er hat uns das Evangelium verkündigt in menschlicher Sprache. Da fällt mir eine Geschichte ein, als ich klein war. Da haben mein Freund und ich im Garten ein Wespennest entdeckt. Ein Wespennest. Und dann schnell waren wir dabei und haben mit dem Stock in dem Wespennest herumgestochert. Wollen wir die noch mal ein bisschen ärgern? Die ließen sich nicht so ohne weiteres ärgern. Die kamen dann im Schwarm heraus und zerstachen den Kopf meines Freundes und mich haben sie erwischt. Mein Freund musste dann im Krankenhaus behandelt werden. Bei mir ging's noch. Ich lag dann aber im Bett. Am nächsten Tag waren da einige Erwachsene. Meine Eltern waren, glaube ich, dabei. Ich weiß nicht, wer das war. Und sie räucherten dieses Wespennest aus. Wisst ihr was? Es tat mir leid. Ich dachte, die armen Tiere, die können ja nichts dafür. Die haben sich doch nur gewehrt. Dann habe ich gedacht, so als Kind, habe ich gedacht, Mensch, ich hätte die doch warnen müssen. Wie hätte das gehen können? Wie hätte ich das machen können? Wie hätte ich sie denn warnen können? Naja, ich hätte eine Wespe werden müssen. Und rein in das Wespennest und ihnen sagen, hey Leute, da kommt jetzt was ganz Böses auf euch zu. Macht euch vom Acker. War leider keine Wespe. Jesus Christus wurde für uns eine Wespe. kam in unser Leben und redete in unserer Sprache. Und doch waren es Gottes Worte. Welch ein Geheimnis. Welch ein Geheimnis. Ja, nochmal kurz zurück. Ich habe ja noch einen Vers für euch am Schluss des Hauptteils und dann kommt noch ein ganz kurzer Nachspann. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Der muss jetzt auch unbedingt kommen. Es ist ein Ausschnitt aus einem meiner Lieblingsverse, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zurück zu unserer Verantwortung. Es ist ja, ja dieser, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, unsere Verantwortung und Gottes Souveränität? Ja, da haben wir schon so viel drüber geredet. Ich verweise auf das Predigt-Nachgespräch heute da links in der Nische. Predigt-Nachgespräch. Wie kriegen wir das auf einen Nenner? Wir kriegen das nicht auf einen Nenner, aber ich habe, glaube ich, schon zweimal zitiert, was Spurgeon gesagt hat. Gottes Souveränität und des Menschen Verantwortung sind Freunde. Warum muss ich sie auseinander erklären? Es sind Freunde. Gott trägt uns mit unserer Verantwortung. Als wir kleine Kinder waren, nochmal eine Geschichte, da war das wunderbar, dass wir bei der Kartoffelernte mithelfen konnten. Wir haben dann fleißig die Kartoffeln rausgeholt. Wir hatten zu Hause Gemüsegarten, Kartoffelgarten, alles Mögliche. Und dann haben wir die Kinder aus der Umgebung noch eingeladen, Freunde, und die haben dann schön Kartoffel ausgehackt und nachher gab es Kartoffelfeuer. Das war wunderbar. Und dann wollten wir natürlich als Kinder auch die Kartoffeln im Sack wegtransportieren. Ja, in den großen Säcken, oder? Das mussten wir unbedingt tun. Und was hat mein Vater gemacht? Er hat mich den Sack tragen lassen und stand dann hinter mir und hat diesen Sack hochgehoben. Und dann konnte ich diesen Sack relativ leicht bewegen. Das ist, was Gott macht mit unserer Verantwortung. Habt keine Angst vor unserer Verantwortung. Gott ist ja da. Er ist ja souverän. Die sind Freunde. Verantwortung und Gottes Souveränität. Gut, dass er souverän ist. Gut, dass er über allem steht. Gut, dass er das in der Hand hat. Dann dürfen wir und dann können wir mit Freuden verantwortlich sein. Er trägt die Last. Auch bei unserem Reden. Er spricht selbst. Nachwort. Gott belässt es nicht beim Reden. Unser Text sagt uns noch etwas. Er sagt, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Er gab seinem Wort Zeugnis, sodass Zeichen und Wunder durch seine Hände geschahen. Was ist damit gemeint? Er bestätigt sein Wort durch Wunder. Den Aposteln, den Menschen von damals, die Apostel hörten. Er bekräftigt es durch Wunder. Er bezeugt es durch Wunder. Er gibt seinen Stempel drunter. Und damit sagt er, dieses gesprochene Wort ist wahr. Und deshalb dürfen wir uns heute auf die Bibel verlassen. Er hat sie mit Wundern bekräftigt. Er hat sie bezeugt. Er hat den Stempel draufgesetzt. Das gilt. Das ist richtig. Das ist Wahrheit. Und deshalb dürfen wir uns auf dieses Wort verlassen. Und deshalb dürfen wir glauben, dass dieses Wort, und dürfen überzeugt sein, dass dieses Wort Wahrheit ist. Wir brauchen dazu heute keine Wunder mehr, weil diese Bestätigung und Besiegelung schon lange vorliegt. Trotzdem, Gott hat nicht aufgehört, Wunder zu tun. Es gibt einen, ich habe mal gehört in Aberystwyth in Wales, einen Prediger mit Namen David Norman Jones. Und der hat gesagt, was Wunder und Erweckung, und das ist ein australischer Pastor, was Wunder und Erweckung und Zeichen angeht, da haben wir, liebe Freunde, ein Nord-Süd-Gefälle. Oder? Und ich möchte hinzufügen, wir haben ein West-Ost-Gefälle. Da passiert viel mehr. God has moved south. Da kann man jetzt viel dran herumrätseln. Ich will das jetzt nicht tun, warum das so ist. Es gibt bestimmt viele Gründe. Wir haben eben in der Lesung was gehört. Gott zerstört Vernunftgebilde. Vielleicht sind wir zu rationalistisch. Und Gott hat gesagt, okay. Wenn euch der Verstand so wichtig ist, der Rationalismus so wichtig ist, ich gehe nach Süden. Tu da meine Wunder. Ich gehe in den Osten. Tu da meine Wunder. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Gibt noch einen anderen Grund. Wir haben so viel. Wir haben das Wort Gottes im Umfang, vollständig. Wir dürfen es lesen, wo und wann wir wollen. Wir dürfen es öffentlich vorlesen. Wir dürfen noch, ja? Wir dürfen es verkündigen von der Kanzel. Wir dürfen es öffentlich verkündigen. Wir dürfen uns zu unserem Glauben bekennen, ohne dass wir dafür strafverfolgt werden. Das ist immer noch so, bei allen Einschränkungen, die sich in modernen Zeiten ergeben haben. Wir dürfen das, wir haben es. Und da gibt es eine interessante Geschichte, auch wieder aus diesem Buch, mit der möchte ich schließen. Vielleicht verwebe ich auch jetzt zwei Geschichten, aber die Aussage bleibt dieselbe. Eine Muslimin in, ich weiß es nicht mehr, Nahen Osten, Jesus begegnet ihr im Traum. Und erzählt ihr, dass er sie liebt. Und er zeigt ihr einen Mann, den sie vorher noch nicht gesehen hat. Und er sagt, suche diesen Mann. Er ist auf dem Marktplatz. Überwältigt von der Wahrheit Jesu, der Gnade Gottes, die sie erfahren hat, geht sie auf den Marktplatz und da sieht sie genau diesen Mann, den sie vorher noch nie gesehen hat. Und sie hatte schon viele Träume von Jesus und viele Gesichter und viele Erscheinungen von Jesus. Und da trifft sie diesen Mann und dieser Mann führt sie ein in ein Netzwerk von Christen. Vielleicht war das ein Untergrundnetzwerk, ich weiß es jetzt nicht mehr. In ein Netzwerk von Christen und so bekommt sie die Bibel in ihre Hand. Seitdem sie dieses Netzwerk hat, seitdem sie die Bibel hat, haben die Visionen aufgehört. Das muss nicht immer so sein, aber das ist vielleicht ein Hinweis. Gott bekräftigt das, was er sagt, durch Zeichen und Wunder, auch noch in unserer Zeit.